Ich lese den Bibeltext vom heutigen Morgen. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr: Geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr: Nun verkauft das Öl und bezahl eure Schulden, und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. 2. Könige 4, Verse 1 bis 7. Ich tue noch beten. Ja, Vater im Himmel, danke für alles, was wir jetzt einfach an dem Morgen schon haben dürfen hören. Und ja, hilf uns jetzt einfach nochmal, dass wir uns jetzt wirklich auf dein Wort konzentrieren können, auf das, was du auch der Ursula aufs Herz hast gelegt. Und danke einfach auch für alles, was wir jetzt schon in den letzten Wochen vom Elia und dem Elisa haben dürfen mitbekommen, wo wir gerade einfach auch durch sie und all die beteiligten Personen schon haben dürfen lernen für alles, was du uns einfach auch gerade durch die zwei Gottesmänner tust, immer wieder aufzeigen. Und danke, dass du jetzt einfach wirken, dass du Ursula auch ausrüsten und leiten und segnen, und machst du wirklich unsere Ohren und Herzen weit auf. Und ja, so wollen wir jetzt einfach wirklich auf dein Wort hören. Amen.
Wir haben die Geschichte gehört aus dem 2. Könige 4, 1 bis 7. Und ich habe mir so vorgestellt, wie es dieser Frau gegangen ist. Da sitzt sie, ganz in sich gekehrt, zusammengehauert, der Kopf gesenkt, und ab und zu geht es Zucken durch ihren Körper. Man hat das Gefühl, sie ist gefangen in ihrem ganzen Schmerz. Unsere Witwe. Ein Bild von Verzweiflung, ein Bild von Trauer und von Hoffnungslosigkeit. Der Raum, wo sie drinnen ist, ist leer. Die Vorratskammer ist leer. Die Gestelle sind leer. Und wenn sie den Kopf lüpft und im Raum herumschaut, kommt gerade wieder das heulende Elend über sie. Alles hat man genommen, weil sie so viel Schulden hat. Von außen dringen Stimmen an ihre Ohren, es sind ihre beiden Söhne, Die spielen miteinander, die diskutieren miteinander. Ja, ihre Buben. Sie haben keinen Vater mehr und sie hat keinen Ehemann mehr. Ihr Mann hat zu den Prophetenjüngern gehört und er war einer der Schüler von Elisa und hat mit dem Elisa zusammen dienet. Gott dienet und den Menschen dienet. Also der Elisa hat die Familie gut gekannt. Und jetzt ist der Mann gestorben und hat so viele Schulden zurückgelassen. Und jetzt kommt der Gläubiger und will ihre beiden Buben als Sklaven zu sich nehmen. Zu dieser Zeit hat es für Witwen halt überhaupt vom Staat her keine Hilfe gegeben. Unsere Witwen aber kennt das Gesetz. Hat jemand einen Kredit nicht zurückzahlen können, hat der Gläubiger das Recht gehabt, den Schuldner als Sklave zu sich zu nehmen. Und so ist es geblieben bis zum nächsten Jubeljahr. Jubeljahr. Im Jubeljahr sind alle Sklaven wieder frei geworden. Und so war sichergestellt gewesen, dass kein Israelit lebenslang ist versklavt gewesen. Egal wie hoch das seine Schulden waren. Nur, das Ganze hat einen Haken. Ein Jubeljahr hat es nur alle 50 Jahre gegeben. Wie viele Jahre ihre Söhne wären versklavt gewesen? Ja gut, das weiss man nicht, das steht nie. Ich möchte einfach hier eine Klammer auftun, weil mir etwas so gross ist worden während dem Vorbereiten. Mir ist so stark bewusst worden, was Jesus für uns da hat. Im Kolosser 2, Vers 14 steht, er vergab alle Sünden und hat den Schuldschein gegen uns zerrissen, der uns durch Vorschriften belastete, hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Jesus hat den Schuldschein verrissen. Oder im 1. Timotheus 2, 6 steht, er hat sich selbst als Lösegeld für uns gegeben. Ist das nicht ein Grund zum Jubeln? Wir müssen nicht 50 Jahre warten, sondern heute, jetzt, gerade in diesem Moment, ist es so ein Jubeltag. Jesus hat zahlt, Jesus hat mich erlöst, ich bin frei. Und jeden Tag, wo ich mich halt auch wieder verschulde und meine Schuld Jesus zum Kreuz bringe, wird zum Jubeltag. Jeden Tag wird zum Jubeltag. Ist das nicht etwas Grossartiges? Das ist das, was wir, ja, Klammer geschlossen. Kommen wir zurück zu unserer Witwe. Witwe haben ja bei Gott einen ganz besonderen Status gehabt. Witwen und Waisen, die sind Gott ganz besonders am Herzen gelegen. Im 2. Mose 22, 21 und folgende sagt Gott, ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und sie schreien zu mir, werde ich ihr Schreien erhören. Daran hat sich vielleicht unsere Witwe daran erinnern. Und darum heisst es hier, dass sie geschrien hat. Unsere Witwe merkt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Das schaffe ich nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Was liegt näher, als sich an Elisa zu wenden? Der Name heisst ja auch, hat Bedeutung Hilfe. Der Elisa, der ihren Mann und ihre Kinder und sie selber kennt. Gellet jemand einmal, brauchen auch wir, brauchen auch ich eine Elisa. Etwas brauche auch ich Hilfe. Ach je, und ist es nicht wahr, dass wir uns manchmal so schwer tun, um Hilfe zu rufen? Also ich wenigstens, ich kenne das. Das schaffe ich schon selber. Das geht schon. Und es geht nicht. Und man ist irgendwie, fühlt sich so abgewertet. Man fühlt sich so schwach, man fühlt sich so klein, wenn man so hilflos ist. Ich denke, wir alle zusammen brauchen unseren Elisa. Vielleicht bin ich in eine Sackgasse geraten. Vielleicht weiss ich wirklich nicht mehr, wie es weiter soll gehen. Vielleicht ist unser Leben, mein Leben, so leer ausgehöhlt, so wie sich die Witwe gefühlt hat in ihrem Haus. Vielleicht habe ich sogar Schuld auf mich geladen. Und dann dürfen wir, wie unsere Witwe, zu Gott schreien. Heute, jetzt, und wir dürfen einander auch Elisa sein. Interessant ist, was der Elisa jetzt tut. Nein, er tut eben gerade nichts. Er sagt nicht, los, das ist nicht so schlimm. Ich komme mit dir zum Gläubiger reden. Das soll dir ein bisschen entgegenkommen. Oder komm, wir gehen zu deinen Freunden und seinen Nachbarn. Die sollen ein bisschen etwas locker machen. Oder, ja, hat zwar nicht viel, aber irgendwie etwas von meinem Ersparten kann ich dir schon geben. Nein. Er hilft nicht. Er stellt eine Frage. Was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Also der Elisa tut im Moment einfach nichts machen. Er fragt zwar die Witwe, was er soll tun. Aber er löst das Problem nicht. Interessant ist, dass er sie einbezieht in die Lösung des Problems. Sie soll sich Gedanken machen. Sie soll Verantwortung übernehmen, auch wenn sie in allergrößter Not ist. Wisst ihr, es ist einfach so. Sie ist Teil von der Lösung des Problems. Wir sind immer Teil von der Lösung des Problems. Und das ist in der Begleitung von Menschen so wichtig. Fragen stellen, ja? Und dann nicht gerade sofort Antwort parat haben. Nicht die Nächsten mit Ratschlägen überhäufen, wenn es noch so gut gemeinte Ratschläge sind. Nicht sagen, was sie sollen tun, auch wenn ich Hilfe brauche. Auch wenn ich Hilfe brauche, ich bin nach wie vor ein vollwertiger Mensch. Und es ist wichtig, dass ich meine eigene Lösung finde, die zu mir passt. Begleiten von Menschen bedeutet nicht, so von der Verantwortung zu befreien, sondern sie dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen. Teil von der Lösung des Problems. Also man denkt, der Elisa hat unglaublich viel Begriff. Er hat auch Psychologie studiert, ich weiß es nicht. Er ist wirklich sehr weise. Sag mir, was du im Haus hast. Deine Magd hat nichts im Haus, ausser einem Ölkrug. Gellet, das erinnert uns an eine Episode mit Jesus bei der Speisung der 5000, wo Jesus sie gefragt hat, was hat er? Und sie gesagt hat, wir haben nur 5 Brot und 2 Fische, aber was sollen wir damit anfangen bei so vielen? Ich habe nichts, ausser ein Ölkrug. Kommt uns das nicht auch ein bisschen bekannt vor? Ich habe nichts. Was habe ich schon zu bieten? Was habe ich schon zu sagen? Was kann ich schon machen? Ich habe nichts. Punkt. Fertig. Schluss. Nein, nicht Punkt. Komma. Ich habe nichts, außer einem Ölkrug. Wir tun gut daran zu überlegen, was ich habe. Ein Ölkrug. Schauen wir nicht auf das, was uns fehlt, sondern auf das, was wir haben. Und machen wir uns auch ein bisschen Gedanken dazu. Das ist so wichtig. Gott sieht das, was vorhanden ist. Und er nimmt es, und er verwandelt es, und er vermehrt es, und er braucht es. Eben wieder bei der Speisung der 5000. Oder wie bei der Hochzeit zu Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Das ist Gott, das ist Gott. Aber der mächtige Gott, den wir von ihm gesungen haben. Ich habe nichts ausser einem Röhlkrug. Und jetzt passiert es. Jetzt hat der Elisa im wahren Sinn einen Geistesblitz. Ein Ölkrug? Ein Krug? Ja, das ist es. Genau das ist es. Und ich bin überzeugt, dass das Gottes Geist war, der ihm diesen Einfall gegeben hat. Er sagt, geh nach draußen und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße und nicht wenige davon. Also solche Ideen kann wirklich nur Gott kommen. Und ich weiss nicht, was die Witwe gedacht hat. Ich nehme an, sie hat das nicht hinterfragt. Sie hat Respekt gehabt vor Elisa. Sie hat Vertrauen gehabt zu ihm. Sie war gehorsam und hat da, was Elisa ihr gesagt hat. Und sie ist zu den Nachbarinnen gegangen. Und die, stellen wir wieder vor, die haben sie auch ein bisschen komisch angeschaut. Sehr kritisch. Bist jetzt völlig daneben? Wie bitte? Ein Krug brauchst du? Was willst du mit all diesen Krügen? Willst du eine Party organisieren? Aber du hast ja kein Geld. Wie willst du es denn machen? Aber gell, ich muss den Krug zurückhaben. Pass mir auf, dass er nicht kaputt geht. Kann sein, dass die Nachbarinnen solche Reaktionen hatten. Aber unsere Witwe, die lässt sich nicht entmutigen. Sie sammelt Krüge ein und ich denke, dass ihre Söhne eben ihr dabei geholfen haben. Sie geht zurück zu ihrem Haus ins leere Zimmer. Und dort steht der kleine Ölkrug. Und jetzt füllt sich das Zimmer mit Krug. Und es waren nicht wenige. Und was hat Elisa zu ihr gesagt? Geh hinein und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße in alle Gefäße das Öl und wenn du sie gefüllt hast, so gib sie hin. Das ist sie, die Mutter. Ihre zwei Söhne, der Elisa ist nicht dabei, es hat keine Zuschauer, das war nichts für die Öffentlichkeit. Sie sind ganz alleine mit Gott. Und das Wunder geschieht. Das Wunder geschieht in der Stille, in der Abgeschiedenheit hinter geschlossener Tür. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 6, Vers 6? Wenn du betest, gehe in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der selbst deine geheimsten Gedanken kennt, wird dich erhören. Da ist der Ruhm, da ist die Witwe, da sind die beiden Söhne. Und der Ruhm, der wird jetzt zum Heiligtum. Es sind ganz heilige Momente. Gottes Geist erfüllt den Raum. Er ist spürbar nach. Und sie spüren, wie Gott sie berührt. Mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Fürsorge. Und in der Stille, hinter der geschlossenen Tür, in der Abgeschiedenheit, wirkt Gott Grosses, Mächtiges. Da sind sie, die Krüge. Noch sind sie leer. Aber Gott füllt sie mit Öl. Und das Öl fließt und fließt und fließt, bis alle Krüge voll sind. Gell, da wird das Wirklichkeit, was im Psalm 23 steht. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein, mein Becher überfließt. Oder zum Beispiel im Psalm 36, Vers 9. Aus deinem Überfluss schenkst du mir mehr als genug. Mit Freude und Wonne überschüttest du sie. Öl als Zeichen für den Heiligen Geist. Und im Galater 5, Vers 22 lesen wir, was der Heilige Geist gibt Und das möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Ich mache es langsam. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gott ist da, in diesem Saal, in diesem Raum, und wir sind bei ihm in seinem Heiligtum. Und es tut mir, wir alle sind doch eigentlich solche Krüge. Jedes von uns ist so ein Krug. Und vielleicht ist mein Krug heute Morgen leer. Und ich sage, ich bin leer, bitte füll mein Krug, mein Leben ganz neu, mit dem kostbaren Öl, mit dem Heiligen Geist. Ich bin leer, Heiliger Geist, füll mich mit Liebe. Liebe, die mich fähig macht, auch die zu lieben, die mich nicht gern haben. Gieß deine Liebe in mein Herz. Ich bin leer. Heiliger Geist, füll mich mit Freude. Freude, die fähig ist, sich mit denen zu freuen, was viel besser geht als mir. Freude, die sich an Jesus freut. Gieß deine Freude in mein Herz. Ich bin leer. Heiliger Geist, füll mich mit Frieden. Ich bin so voller Angst. Ich bin so voller Unruhe. Füll mich mit dem Frieden, der mir hilft, einfach können lassen gehen und in Jesus geborgen zu sein. Gieß deinen Frieden in mein Herz. Füll mich mit Güte, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut, mit Enthaltsamkeit. Jedes von uns weiss selber ganz gut, mit was das der Krug gefüllt werden sollte. Und wir dürfen unseren Krug zu Jesus bringen und wir werden erleben und erleben es immer wieder. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Mein Becher überfließt. So ist es der Witwe gegangen. Sie hat das Öl verkauft, vom Erlös hat sie ihre Schulden können zahlen und es ist noch genug für sie geblieben, sodass sie und ihre Söhne können davon leben. Und das wollen wir doch heute Morgen auch tun. Gott danken, dass er aus dem Überfluss schenkt. Aus deinem Überfluss schenkst du mehr als genug. Mit Freude und Wonne überschüttest du mich. Amen. Wir wollen einige Augenblicke einfach ganz in der Stille sein.